Liebe Brüder und Schwestern, haben Sie heute schon die neuen Lesezeichen entdeckt? Sie finden sie vorne auf dem Klavier. Einmal ein Bild von der Stadt Jerusalem und darunter die Jahreslosung 2013. Frau Trunk war wieder so lieb und hat sie mit sehr viel Engagement und Hingabe gestaltet. Wir danken ihr recht herzlich dafür. Wenn Sie also ein Buch haben, das Sie viel lesen, und ich nehme an, das ist die Bibel, nehmen Sie diesen Losungszettel, legen Sie ihn rein, und ich denke, wenn Sie ihn täglich immer wieder beim Aufblättern sehen, wird die Jahreslosung Ihnen sehr schnell präsent sein. Wenn das nicht reichen sollte, ich habe mal nachgeschaut in einem Katalog eines bekannten Verlages, da finden wir zum Stichwort Jahreslosung ein Buch zum Thema, ein Memo-Block, eine Fototasse, Kugelschreiber, Kalender, ein Lied, ein Kunstdruck, Faltkarten, Kerzen, Frühstücksbretter, Teepostkarten, Schlüsselanhänger, Spiralblöcke, Haftnotizblöcke und eine CD-Karte, was immer das ist. Es ist also doch schon enorm. Wie lautet eigentlich die Losung? Ja, sie lautet, denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nehmen wir einmal an, wir machen uns ganz konkret auf den Weg mit all den netten, soeben genannten Souvenirs zur Jahreslosung. Da brauchten wir schon einen kleinen Rucksack, um uns auf den Weg zu machen. Und man darf sich mit Recht fragen, ob jemand, der die ewige Stadt sucht, so viel Kleinteile mit auf die Reise nehmen möchte. Also deshalb freuen wir uns daran, dass wir diese Jahreslosung so haben und danken nochmal herzlich dafür. Ich denke, eine Person, von der ich jetzt kurz berichten werde, wird auch mit diesen vielen Souvenirs nicht so furchtbar viel anzufangen wissen. Es handelt sich nämlich um einen Rabbi, der im 19. Jahrhundert in Polen lebte und dafür bekannt war, dass er sehr gute und weise Ratschläge gab. Deshalb war er ein viel B- und gesuchter Mann. Eines Tages kam wieder ein Gast zu ihm. Er bat ihn freundlich herein. Der Gast guckt sich um. Ein kleiner Schreibtisch, ein Stuhl, ein Bett, kleines Regal. Ist das alles, dachte sich der Gast und fragte, sagen Sie mal, wo haben Sie denn Ihre ganzen Sachen? Sie haben sicherlich noch einen anderen Bereich, eine Wohnstube und so. Nein, nein, sagte der Rabbi, das ist alles, was ich habe. Wissen Sie, ich bin hier nur auf der Durchreise. Ja, ich denke, dass diese Aussage des Rabbis genau das ist, wovon unsere Jahreslosung spricht. Und es entspricht auch dem, was Helmut Thielicke in Anlehnung an Psalm 119, Vers 19 und Hebräer 11, 13 als Titel seines Lebensrückblickes wählte. Er nannte sein Buch nämlich Zu Gast auf einem schönen Stern, obwohl Fachleute wissen, dass es ja kein Stern ist, sondern ein Planet. Also die Lutherbibel übersetzt auch etwas anders, die sagt nämlich auf einer schönen Erde. Dieses Leben auf dieser Erde ist nicht das Leben in unserer Heimat. Dieses Leben ist zeitlich begrenzt. Es hat einen Anfang und ein Ende. Und das unterscheidet sie von dem, was kommt, wenn wir diese Erde verlassen. Denn das hat zwar einen Anfang, aber kein Ende mehr. Es ist nicht mehr gebunden an die Dimension der Zeit. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was eine Vergangenheit hat, eine Gegenwart und eine Zukunft. Der Mensch kann sich zurückbesinnen auf das, was er in der Vergangenheit erlebt hat, kann sich Gedanken darüber machen, was wohl geschehen wäre, wenn im Ablauf seines Lebens die Weichen anders gestellt worden wären. Und er kann auch hineinschauen oder hineinzuschauen versuchen in die Zukunft, was wohl sein möge. Was wird sein, wenn die Kräfte spürbar nachlassen und die Unterhaltungen im gleichaltrigen Kreise, so wie bei uns, zunehmend mehr sich ausmachen wie ärztliche Bulletins und nicht Unterhaltung über einen, wie auch immer, gearteten Gegenstand. In Hebräer 13, Vers 14 heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Eine Aussage, die den wahren Stellenwert unseres irdischen Lebens erkennen lässt und die Bedeutung dieses Lebens relativiert. Dennoch, viele würden diesen Satz nicht nachsprechen. Zu viele verdrängen, was die Lebensuhr ansagt. Und so weigern sich auch viele, zur Kenntnis zu nehmen, was kommt, was unweigerlich kommen müssen. Und sie singen weinselig mit Udo Jürgens mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und reden sich Mut zu, als ließe sich die Lebensuhr heimlich auch nur ein wenig zurückdrehen. Diese Welt und jeder Mensch, der auf über sie geht, steht im Gericht Gottes. Auf den Tod des unter die Sünde gefallenen Menschen folgt nach einer klaren Aussage der Bibel oder nach klaren Aussagen der Bibel das Gericht und der Schrecken der endlosen Gottesferne, das Grausame zu spät, dessen Widerhall nimmer endet. Das ist die Hölle, vor der zu ermahnen vom Zeitgeist zum Tabu erklärt wurde. Trotzdem, vor dieser unbequemen Wahrheit zu warnen, kann die, die es aussprechen, schnell in den Fokus einer zeitgeistlichen Presse bringen, wie das der Münchner Lukas-Schule vor kurzem passiert ist. Diese Schule wurde durch die Süddeutsche Zeitung in die Kritik genommen, weil sie nicht anerkennen wollte oder nicht sein darf, nicht sein soll, was nicht sein darf. Und dann wird gefragt, was ist das für ein Gott, der so grausam straft? Nun, es ist eben derselbe Gott, der sich selbst erniedrigte, als Mensch auf diese Welt kam und um der Schuld derer, die über diese Welt gehen, sich selbst dahingegeben hat und die Schuld auf sich nahm. Sein Sohn Jesus Christus, dessen Inkarnation wir noch vor kurzem zu Weihnachten feierten, hat die Perversionen und Grausamkeiten einer degenerierten Menschheit geh- und ertragen. Er ist der Retter für die, die seinen Namen anrufen, Buße tun und die Gnade annehmen, die er ihnen anbietet. Die zukünftige Stadt gleicht der, aus der die Menschen vertrieben werden mussten, Adam und Eva, weil sie und weil wir nicht mehr dahin gehören. Adam und Eva hatten durch ihren Ungehorsam das Heimatrecht im Paradies verspielt. In Gottes Stadt hat, Gott sei Dank, Sünde keinen Raum. Noch immer ist deshalb der Tod der Sünde sold. Die Zugangsbedingungen ändern sich nicht. Der Cherub hindert noch immer die am Zutritt, deren Schuld nicht beglichen wurde. Der autonome Mensch, der beschlossen hat, sich Gott nach dem eigenen Bilde zu schaffen, weist das Angebot in Christus frech zurück. In seiner Selbstüberschätzung meint er, des Gottes der Bibel nicht zu bedürfen. Bei seinen großen Verdiensten um die Menschheit könnte Gott ja gar nichts anderes tun, als ihn dankbar anzunehmen. Welch ein tragischer Irrtum. Als wir zu Jesus Christus gefunden hatten und ihm sein Leben übergaben, wurden wir sehr schnell in unserem Kegelclub zu Fremden, zu Außenseitern, kann man sagen. Und da kam dann auch mal einer meiner Kegelbrüder auf mich zu und sagte, weißt du, ich brauche das nicht, dieses in die Kirche gerenne und sich beschäftigen mit der Bibel. Ich habe in meinem Leben so viel Gutes getan, habe mich so sehr für den Natur- und Umweltschutz eingesetzt. Ja, habe mich so für den Natur- und Umweltschutz eingesetzt, dass Gott gar nicht anders kann, als mich aufzunehmen. Die zukünftige Stadt Gottes ist eine Realität. Sie ist existent, sie harrt derer, die sie mit Ernst suchen. Und sie ist bereits Heimat für die, der unter dem Kreuz die Vergebung gefunden hat. Die Bibel berichtet von Personen, die die Unbehaustheit ihres irdischen Lebens erkannt und erlitten haben. Sie machten sich von Gott berufen auf, ihre wahre Bestimmung zu finden und fest zu ergreifen. Einige dieser Menschen möchte ich heute Abend mit Ihnen gemeinsam betrachten. Es gibt derer wohl viele, die sich nach dem Es ist vollbracht des Opferlammes Jesus Christus auf den Weg machten, die Stadt Gottes zu suchen und in Besitz zu nehmen. Werfen wir einen kurzen Blick auf einen, der im Wagnis der Hingabe an ihn das Tor zur bleibenden Stadt nicht verfehlte. Einer der ersten, von denen die Apostelgeschichte berichtet, die das Credo des neuen Äons B und ergriffen, ist Stephanus. Als die in der Jerusalemer Gemeinde Unmut aufkam über die schlechte Versorgung der Witwen, trat er als einer der Ersten ohne lange Überlegen in den Riss. Stephanus nahm die vermutlich nicht sonderlich attraktive Aufgabe auf sich, die Witwen zu versorgen, aber er beließ es nicht dabei, sondern Stephanus nutzte jede Gelegenheit, das Evangelium unter den griechisch sprechenden Judenchristen zu verbreiten. Seine Vollmacht war so groß, dass er schnell ins Blickfeld der Synagoge geriet, die Verleumdungen über ihn unter die Menschen brachten. Die Vorwürfe waren so heimtückisch wie gefährlich. Lästerreden gegen Gott und Mose, so wurde ihm angelastet. Wider den Tempel und das Gesetz würde er sprechen. Man schleppte ihn vor den Hohen Rat und den Hohen Priester, um ihn zu verurteilen. Spätestens hier hätte bei Stephanus die Alarmglocken klingeln müssen. Aber er scheute sich nicht, seinerseits in die Offensive zu gehen und seine Anklage, ihr seid Feinde Gottes, vorzutragen. Das war kein ängstliches Kalkül eines Weltmenschen, der davor zurückschreckte, sich gegen den Mainstream der herrschenden Ideologien zu stellen. Ein diplomatisches Verhalten auf Kosten der Wahrheit, das war nicht das Ding von Stephanus. Und so nahmen die Dinge ihren unvermeidlichen Verlauf. Im Tumult wurde er aus Jerusalem heraus zur Steinigung in den Steinbruch getrieben. Erfüllt vom Heiligen Geist, so berichtet die Apostelgeschichte, blickte Stephanus zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten des ewigen Vaters stehen. Im Steinhagel seiner Schergen rief er laut, Jesus, nimm meinen Geist auf, und betete mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, ehe seinen Ruf im Blut des Steinhagels erstickte. Warum, so mögen wir fragen, nahm Stephanus das alles auf sich? Warum war er bereit zu sterben und den Tod eines Märtyrers zu erleiden, als einer von denen, wie die Offenbarung des Johannes es sagt, die ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tode, wo es doch so leicht gewesen wäre, den Mund zu halten? Weiter gefragt, was hindert uns daran, unseren Kopf für die Wahrheit hinzuhalten? Was hindert uns daran, schon jetzt den Weg in der Nachfolge ganz zu gehen? Egal, was es kostet. Stephanus kam von Ostern her. Für ihn war gewiss, dass der Tod nicht mehr das Ende aller Hoffnung war, sondern der erste Schritt aus der Begrenztheit des irdischen Lebens in die Unbegrenztheit ewigen Lebens. Und wer im ewigen Leben lebt, für den hat alles Zeitliche keine Bedeutung mehr. Was hindert uns daran, wie Stephanus ganz unser Vertrauen in Jesus zu setzen und nicht mehr auf die eigene Kraft und Klugheit zu vertrauen? Sehen wir einige an, die sich auch damit schwer taten. Als erstes nehmen wir einmal diesen prächtigen Jüngling, der uns da in Matthäus 19, 16 begegnet, im Gespräch mit Jesus. Nicht nur, dass es ihm ein Herzensanliegen war, die Gebote zu halten, auch forschte er unermüdlich, was er noch tun konnte, um zum Leben einzugehen und ewiges Leben zu haben. Könnte er uns darin Vorbild sein? Jesus zeigt in seiner Antwort sehr schnell mit wenigen Worten, worin die Selbsttäuschung dieses jungen Mannes lag. Wir können noch so viel tun. Es wird immer etwas geben, was wir schuldig bleiben. Selbst wenn der junge Mann allen Forderungen Jesu gefolgt wäre und sein Vermögen abgegeben hätte, wäre er doch etwas schuldig geblieben. Denn niemand vermag, Jesus nachzufolgen auf dem Weg seiner Passion. Sein sündloses Ganzopfer übersteigt unsere Möglichkeiten. Keiner von uns ist sündlos. Es ist daher nicht unsere Kraft, nicht unser Vermögen, das uns den Weg zur ewigen Stadt öffnet, sondern Jesus allein. Der reiche Jüngling ist ein Beispiel für die Selbstüberschätzung derer, die ihr Vertrauen auf die eigene Frömmigkeit setzen. Sie scheitern täglich, wir scheitern täglich. Keiner von uns ist sündlos. Daher ist es nicht unsere Kraft, nicht unser Vermögen, das uns den Weg zur ewigen Seligkeit bereitet. Ein zweiter Nikodemus, er begegnet uns in Johannes 3. Ein zweiter Mann, der sehr ernsthaft nach dem Reich Gottes sucht. Ihn zeigt Jesus den Weg zum Paradies. Alle, die an den Sohn Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ererben das ewige Leben. So macht er ihm klar. Wer allerdings böse Werke tut und die Finsternis mehr liebt als das Licht, der steht im Gericht. Nur wer das in Jesus geschenkte Heil ergreift, kommt zu dem Licht, das in ihm erschienen ist. Nikodemus weiß viel. Er hat die Schrift, die vom Messias zeugt, durchforscht und dennoch blieb ihm Wichtiges verborgen. Das Wichtigste verborgen. Denn nicht in intellektuellen Höhenflügen erschließt sich uns das Reich Gottes, sondern erst in der Annahme Jesu Christi als den Messias, im täglichen Vollzug, im tätigen Vollzug des Glaubens an ihn, durchschreiten wir die Pforte zur ewigen Seligkeit. Als Lazarus im Sterben liegt und Maria und Martha nach Jesus schicken, Johannes 11, wissen sie um die Wunder, die er bereits vollbrachte und hoffen darum jetzt auf seine ganze Heilkraft. Doch obwohl die schon gezeigten Wundertaten Jesu schon die Grenze des Metaphysischen überschritten hatten, blieb ihr Glaube doch ein irdischer, der Jesu Wunder auf den Bereich des Erfahrungshorizontes begrenzte. Eine Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, ja gewiss, das würde es einmal geben. Das wusste Maria, das wusste Martha, das wussten sie aufgrund dessen, was die Schrift sagt. Dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, gekommen in diese Welt, gewiss, das wollten sie wohl auch glauben. Aber das Vertrauen auf die leibliche Auferstehung hier und jetzt bei Lazarus bedurfte erst noch des Zeichens, dass noch nicht vollzogen war, die Auferweckung eines Toten. Echter Glaube offenbart sich erst in der Annahme der Erkenntnis der Möglichkeit des Unmöglichen. Noch einmal, echter Glaube offenbart sich erst in der Annahme der Erkenntnis der Möglichkeit des Unmöglichen. Maria und Marthas Glaube war in dieser Situation nicht unbedingt. Wie oft ist doch ihr Glaube auch unser Glaube? Ihrem Vertrauen setzten sie selbst Grenzen, die sie nicht überschreiten konnten. Jesus aber erweckte Lazarus entgegen aller Erwartungen, nicht um des Lazarus willen, denn der musste, das wissen wir ja, erneut sterben, sondern um des Volkes willen, das herumstand, damit sie glaubten, dass er Gott ihn gesandt hatte. Wenn wir das Gemeinsame dieser drei Begegnungen herausfiltrieren, bleibt im Letzten die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Anspruch, Jesu mit dem eigenen Intellekt begegnen zu können, der die betrachteten Personen hinderte, ihn zu begreifen. Das fehlende Vertrauen in Jesus, der mit dem Intellekt allein nicht zu fassen ist, hindert sie in den geschilderten Situationen an der Erkenntnis des Wesens und der Macht Gottes. Das Versagen des Petrus im Hof des Hauses des Hohen Priesters, und das sei das letzte Beispiel, zeigt wie kein anderes die Diskrepanz zwischen Wollen, also die Bereitschaft, mit Jesu ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, und dem Tun. In dem Moment, wo nämlich die Sicherheit, die Petrus noch in den Armen Jesu empfand, wegbrach, wo die Zweifel diese Sicherheit paralysierten, brach das Erkenntnis des Bekenntnisses in sich zusammen. Wenn Jesus später am See Genezareth durch seine dreifache Frage, liebst du mich, die Beziehung erneuerte und sie vom Kopf ins Herz, weg von der Kraft an die alles überwindende Liebe band, so wird Petrus vom Zeitzeugen zum Überwinder. Überwinder der Selbstsorge und der Angst durch die Erkenntnis Christi. Der reiche Jüngling Nikodemus, Maria und Martha sind alle in den geschilderten Situationen Kinder dieser Welt. Sie sind unsere Brüder und Schwestern mit allen Bemühungen, allen Ängsten, allen Zweifeln. Es fehlt ihnen vor Ostern die Gewissheit der Augenzeugen der Auferstehung, die vom dem Tode die Macht nimmt und den Zweifel besiegt. Erst in ihr wird vollendet werden, was Johannes der Täufer noch als zeitliches Ziel erkannte. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ostern und Pfingsten ist Jesus Christus alles in allem. Jetzt leuchtet das Ziel ganz neu in seiner höchsten Vollendung auf. Jesus Christus ist Sieger. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir sahen also ein vierfaches Versagen. Ein Versagen, das uns nicht fremd ist und das auch unsere Not widerspiegelt. Die Selbstüberschätzung des reichen Jünglings, die Blindheit des Nikodemus, die allein im tätigen Vollzug des geschenkten Glaubens überwunden wird, die Begrenztheit des Vertrauens von Maria und Magda, die sich an den Realitäten stieß, und die fehlende Bereitschaft zur Ganzhingabe, zum Vertrauen auf diese Person, Jesu Christi. Sie alle suchten, aber fanden in den geschilderten Situationen nicht die bleibende Stadt, obwohl sie ihr doch so nahe waren. Dem möchte ich zwei Beispiele gegenüberstellen, wie in der bedingungslosen Hingabe an Jesus der verführerische Zauber dieser Welt überwunden wird und sich das Tor zur bleibenden Stadt weit öffnet. Schauen wir uns an, wie Matthäus zum Jünger Jesu wird. Er selbst berichtet es in seinem Evangelium, Matthäus 9, Vers 9, so. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm nach. Kürzer als hier, denke ich, kann man eine radikale Lebenswende kaum beschreiben. Die Wende vom abgesicherten Leben in großem Wohlstand zu einem Leben in materieller Armut, Ungewissheit, ja auch im Hass anderer Menschen. Von einem Moment zum anderen freiwillig. Was hätte Matthäus nicht alles tun können, ohne gleich so radikal mit dem bisherigen Leben als Zöllner brechen zu müssen? Er hätte zum Unterstützer des Jüngerkreises werden können, er hätte sein Vermögen zunächst mal in Sicherheit bringen können auf der nächsten Bank, er hätte in den Freundeskreis eintreten können und. Matthäus tat nur eines. Er legte den Block, der hatte damals noch keine Jahreslosung, den Stift und den Taschenrechner zur Seite und folgte Jesus. Er tat das, wozu Jesus ihn aufforderte, nicht mehr, nicht weniger. Keine vorherige Klärung der Bedingungen, keine Kompromisse. Matthäus wählte den Weg unbedingten Vertrauens zu Jesus in die bedingungslose Nachfolge. Anders ist sein Handeln nicht zu erklären. Oder denken wir an Saulus und Hananias. Ich selbst bin mir immer nicht so ganz sicher, welchen ich von diesen beiden noch höher achte oder bewundere, wenn man den Auftrag ansieht, den die beiden hatten. Saulus ist ja bekannt, er wollte einziehen nach Jerusalem und er wurde sozusagen vom Reittier geschleudert. Gott selbst hatte ihm oder er stellte ihm einen neuen Auftrag und ihm war sofort klar, welche Konsequenzen es haben würde, wenn er zum Nachfolger Jesu würde. Und dann gibt es diesen Auftrag an Hananias, der den Schlechter Saulus in brüderlicher Liebe entgegentreten sollte. Paulus wusste, dass es in Jerusalem bestimmt genügend andere Saulusse geben würde, die nur darauf warteten, seine Rolle einzunehmen als Verfolger der Christen und ihn als Verräter zu bestrafen. Und Hananias wusste, wer Saulus war und was man von ihm zu erwarten hätte. Und seine unglaubliche Reaktion war, er war gehorsam und sagte, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Muss man sich mal ernsthaft überlegen, wie das ist. Das den geschilderten Zeugnissen Gemeinsame ist die radikale Konsequenz im Handeln und der unbedingte Gehorsam, die sofortige und eindeutige Bereitschaft, Gott gehorsam zu sein, die mit dem totalen Verlust dessen, was das bisherige Leben der Genannten ausmachte, verbunden war. Was Paulus bewegte, wird später einmal in Philipper 3,7 so ausgedrückt. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Schaden erachtet. Er formuliert im gleichen Kapitel sein Ziel so: Ich vergesse, was dahinter ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorn ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Eine andere Formulierung, aber doch eine Zuspitzung dessen, was unsere Jahreslosung schon sagt. Dreierlei wird uns am Beispiel von Matthäus, Saulus und Hananias deutlich. Erstens, Gottes Beauftragungen sind nicht verhandelbar. Sei es ganz oder lass es ganz. Der Ruf in die Nachfolge fordert nur eine Reaktion: Gehorsam. Es ist, liebe Brüder und Schwestern, wie bei einem Drogenabhängigen. Von der Sucht komme ich erst dann los, wenn ich ihrer Ursache radikal absage. Niemand wird durch eine Halbierung der täglichen Zigarettenzahl zum Nichtraucher. Und niemand wird zum Antialkoholiker, indem er eine halbe Flasche Bier täglich weniger trinkt. Nur im radikalen Ja und Nein wird der Abhängige frei. Nur im radikalen Herrschaftswechsel ist die Macht der Sünde zu überwinden. Das gilt nicht nur für biblische Größen, sondern das gilt auch für dich und für mich. Wie oft möchten wir nicht noch die eine oder andere Seite Kleingedrücktes hinzufügen, wenn wir unser Leben an Christus übergeben? Nein, alle Nebenabreden sind ungültig. Wir brauchen sie auch nicht mehr. Jesus Christus ist unsere Kraft und unsere Stärke, unser Anwalt, unser Helfer, unsere Zuversicht. Zweitens, Gottes Geist schenkt uns die Kraft, seine Wege zu gehen. Es ist nicht unsere Leistung. Deshalb hören wir erstaunlicherweise auch hier kein einziges anerkennendes, lobendes Wort für diesen radikalen Wandel des Matthäus. Es ist nirgendwo erwähnt. Oder auch der Wandel bei Saulus oder Hananias. Der Geist allein macht, dass das unmöglich, Erscheinende möglich wird. Ich sage das im Bewusstsein der Tatsache, dass wir natürlich noch in der Welt der Sünde leben, aber Wesentliches ändert sich. Wer drittens Gottes Wege geht, der verliert die Selbstsorge. Er dreht sich nicht mehr um sich selbst und nimmt sich selbst auch nicht mehr so wichtig. Gottes Weg allein hat Zukunft. Zweierlei ist die Voraussetzung für den Perspektivwechsel im Leben der Nachfolger Jesu. Erstens die Erkenntnis dessen, wer und was Jesus ist, und der Glaube daran, dass dieser Jesus das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Die Angst vor dem Gericht weicht nach Buße und Umkehr in der Annahme des stellvertretenden Opfers Jesu am Kreuz, der Gewissheit, dass in ihm ein neues Leben schon begonnen hat. Der Tod hat seine Schrecken verloren. Aus der ewigkeitlichen Perspektive bekommen die Sehnsüchte, aber auch die Leiden dieses Lebens eine völlig andere Bewertungsgrundlage. Und so kann Paulus sich in seinen Briefen an die Gemeinden immer wieder in einer Weise äußern, die dem Weltmenschen schier den Atem raubt. Auch dafür aus zeitlichen Gründen nur ein Beleg, das ist das, was Bruder Otto vorhin schon als Lesung vorgelesen hat, 2. Korinther 5. Dort schreibt Paulus: So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern vom Herrn, denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder es sei böse. Liebe Brüder und Schwestern, ist das auch unsere Perspektive? Leben wir in dieser paulinischen Gelassenheit, diesem Bewusstsein, dass uns nichts mehr passieren kann, als in Jesu liebende Arme zu fallen, wenn wir auf seinem Wege sind? Sind wir auf seinem Wege? Wir können die Unzulänglichkeiten dieses Lebens, unsere Alltagssorgen, die Beziehungsprobleme viel besser ertragen, wenn wir uns dessen alle Zeit bewusst sind, dass nichts geschieht ohne Gottes Willen und dass Jesus mit uns ist und uns bewacht. Als seine Kinder ist uns der Tod nicht mehr die Angst vor dem ewigen Verderben, sondern der Anfang eines neuen Lebens in seiner Gegenwart. In ihm ist die Schuldfrage gelöst. Er ist der Anfang für eine neue Gegenwart, ohne Schuld, ohne Sünde, ohne die Sorgen dieser Welt. Warum klammern wir uns immer wieder fest am Vergänglichen und weigern uns, das Alte loszulassen und in Jesu Arme zu fallen? Wir können doch leben in dem Bewusstsein, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und so auch die Herausforderungen und Zumutungen dieser Zeit dankbar annehmen, in dem Wissen, Zeugen zu sein für eine Welt, die ohne Jesus ins Verderben läuft. Lasst uns Zeugen sein für das Heer derer, die wie ausgestrannte, geschreckte und durchbohrte Hand Jesu nicht ergriffen haben, damit auch sie den Schatz im Acker, die kostbare Perle der Erlösung für ihre Sünden, noch entdecken. Möge der Herr uns dazu gebrauchen. Ich komme zum Schluss. Als ich am Abend meiner Lebensübergabe an Jesus Christus Anfang 1988 den Tagungsraum in Dassel betrat, in dem wir über christliche Inhalte nachdachten, war mitten durch den Saal, so in etwa in der Linie, wie ich sie hier jetzt mit meiner Hand ziehe, ein Strich auf dem Parkett gezogen. Und dazu wurde uns eine Frage gestellt. Hier ist das Leben mit Gott in seinem Licht und in der Zukunft, der er uns schenkt. Und hier ist das Leben ohne Gott in der ewigen Verlorenheit. Wo wollen Sie stehen? Wo wollen Sie stehen, hat man mich ernsthaft gefragt. Die Frage, die hinterher immer, wenn ich das mal erzählt habe, schnell gefragt wird, ist natürlich, darf man Menschen so etwas zumuten? Darf man Menschen so hart anfassen? Und ja, ist das nicht abschreckend? In der Zeit, in der wir seitdem Jesus Christus nachfolgen, war die Eindeutigkeit, mit der wir Menschen angesprochen haben, eigentlich nie das Problem. Auch nicht das Problem, was sie zu Jesus führte, sondern das Problem war und ist einzig und allein unsere Feigheit. Ist es die Ernsthaftigkeit dieser Situation wirklich deutlich zu machen? Für mich selbst war es am schwersten, an diesem Abend zuzugeben, dass an mir nichts Gutes war und dass das Urteil verloren für mich nicht mehr als gerecht war. Trotzdem legte ich an diesem Abend mein Leben in die Hände Jesu und all meine Schuld bei ihm unter dem Kreuze ab und begann ihm nachzufolgen. Ich danke ihm dafür, jeden Tag. Nicht, dass das Leben von da an leichter geworden wäre. Wie oft bin ich seitdem gescheitert und scheitere wohl jeden Tag und werde meinem Herrn in dieser oder jener Situation untreu. Doch er hält mich fest an seiner Seite. Ihm zu folgen, habe ich noch nie bereut. Das Ziel bleibt klar, ihm zu folgen auf dem Weg ins himmlische Jerusalem. Kehren wir noch einmal zurück in die Klause des am Anfang genannten Rabbis. Er hatte es begriffen. Er war auf der Durchreise. Du bist es auch, wenn du Jesus folgst. Leg deinen Lebensmüll ab unter dem Kreuz. Leg alles ab, was dich bindet, und übergib Jesu die Herrschaft über dein Leben. Ach, dass wir das nie vergessen. Jesus Christus ist unser Ziel. Wir dürfen weiter staunen über die Schönheit dieser Schöpfung, in der wir leben, die Schönheit und den Gesang der Vögel, die faszinierende Vielfalt der natürlichen Erscheinungen, über die Lebewesen, die alle geschaffen sind nach seinem Bilde. Dennoch leben wir in dem Bewusstsein, dass der Schatten des Todes über allem liegt. Und dennoch kann die zukünftige Welt in unserem Herzen schon beginnen. Ich erinnere an die Jahreslosung 2012. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesus ist größer als unsere Not. Er hat den Tod besiegt und wird die Seinen über die Schwelle des Todes tragen in sein ewiges Reich. Für die, die ihm nachfolgen, hat die Zukunft schon begonnen. Der dreieinige Gott allein ist vollkommen und in seinem Licht können wir stehen. Und deshalb bitte ich dich, sag Ja zu ihm und mach dich auf den Weg in die zukünftige Welt. Dann wird es dir nicht gehen wie dem reichen Mann im Gleichnis, der zu spät erkannte, dass er in seinem irdischen Reichtum das Ziel auf ewig verfehlt hatte. Sag Ja, geh deinen Weg mit dem, der und in dem Zukunft ist, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige wirst du finden, wenn du dich ihm ganz anvertraust. Amen.